NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch heute Abend. Herzlich willkommen. Maskenpflicht in den Schulen oder nicht? Zum Schulstart in dieser Woche in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg ist eine Debatte über den richtigen Weg entstanden. Dazu gleich mehr in der Sendung. Außerdem Milliardendeal. Siemens kauft Krebsspezialisten in den USA auf. Operngenuss auf Abstand, gelungener Premierenstart in Salzburg. Und im Sport, Hamilton gewinnt das Rennen von Silverstone. Aber jetzt zunächst zu den gestrigen Demonstrationen. Nach der Großdemonstration von Corona-Leugnern in Berlin herrscht in der Politik Ärger und Unverständnis über die Teilnehmer. Zugleich wurden Forderungen nach einer härteren Gangart bei Verstößen gegen Corona-Auflagen laut. 20.000 Menschen hatten gestern in Berlin demonstriert und sich dabei nicht an die Hygieneauflagen gehalten. Die anschließende Kundgebung löste die Polizei daraufhin auf. Barbara Kostolnik über die Diskussion am Tag danach.
Von einem Ende der Pandemie, so war die Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung genannt worden, spricht in der Politik keiner.
Klar ist doch, dass wir wahrscheinlich vor einer neuen zweiten Welle stehen,
sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im ARD-Sommerinterview. Söder fragt sich auch, wer da eigentlich alles in Berlin bei der Demo auf der Straße aufgetaucht ist.
Weltverschwörungstheoretiker auf der einen Seite, die extreme Rechte dabei, auch zum Teil die Linke. Also da bündelt sich dann etwas zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Und deswegen ist mein dringender Appell, nicht nur bei solchen Demos körperlichen Abstand zu halten, sondern auch dringend geistigen Abstand zu wahren.
Einen Appell, den Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD sicher unterschreibt. Müller ärgert es maßlos, wie die Hauptstadt von sogenannten Anti-Corona-Touristen missbraucht wird.
Die reisen aus Frankfurt, aus Stuttgart an, um unserer Stadt Randale zu machen. Sie kriegen ein Demonstrationsrecht auf Grundlage von Hygieneregeln, die sie missachten. Und das Allerschlimmste, sie nehmen schlichtweg nicht zur Kenntnis, wie die Fakten sind und riskieren damit wirklich die Gesundheit anderer Menschen.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Demonstration ebenfalls mit Sorge beobachtet.
Ich halte das für sehr verantwortungslos, was dort stattfindet. Es ist ja ein Agglomerat von vielen Menschen, die dort unterwegs waren, die nicht alle die gleichen Motive haben. Aber wir sehen, dass die Akzeptanz der Maßnahmen und des Umgangs, die wir auch unter pragmatischem und vernünftigem Sinne mit Corona haben sollten, offensichtlich von einem Teil der Bevölkerung zumindest nicht mehr richtig akzeptiert wird.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert. Auf Twitter schrieb Spahn, ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein, aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienten dem Schutz aller. Die Pandemie sei nur mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist zu meistern. Spahn, Söder und auch Müller ist dabei wichtig. Es geht nicht darum, das Demonstrationsrecht zu beschneiden.
Man muss wirklich sagen, das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Das ist uns wichtig und wir sehen auch Gerichte urteilen so und sagen, ihr müsst dieses Recht auch zulassen, auch sichtbar mitten in der Stadt. Aber es gibt Regeln und Demonstrationen werden jetzt genehmigt auf Grundlage von Hygienekonzepten und wenn sie nicht eingehalten werden, wird die Polizei einschreiten.
Auch in der Wirtschaft breitet sich die Sorge vor einer möglichen zweiten Welle aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich deswegen für härtere Strafen bei Verstößen gegen die Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht ausgesprochen. Dabei bekam Altmaier heute Schützenhilfe vom CSU-Vorsitzenden.
Wer auch ganz bewusst gegen die Maßnahmen verstößt, der muss am Ende schon mit einem Bußgeld rechnen. Ansonsten hat das Ganze wenig Sinn und läuft ins Leere.
Bei der Demonstration gestern hatte kaum ein Teilnehmer eine Maske getragen. Ein Mindestabstand wurde ebenfalls nicht eingehalten. Weil auch auf der abschließenden Kundgebung sämtliche Anti-Corona-Regeln missachtet wurden, löste die Polizei schließlich die Veranstaltung auf. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt.
Nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist der Appell der WHO in Genf an die Jugend der Welt. Partys und Feste gelten mittlerweile als einer der Gründe für das erneute Aufflammen der Infektion in vielen Ländern. Matthias Zeller berichtet.
WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus befürchtet offensichtlich, dass junge Leute die Corona-Gefahr auf die leichte Schulter nehmen. Nur so ist sein erneuter, aber besonders eindringlicher Appell zu erklären. Corona sei keine Krankheit, die nur ältere Menschen angreife. Er sagte in Genf wörtlich, junge Leute müssen die gleichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich selbst und andere zu schützen, wie andere auch. Etwas pathetisch fügte Tedros Adhanom Ghebreyesus an, sie können die Anführer sein, sie sollten die Anführer sein und die Lenker des Wandels. Die WHO-Regionaldirektion für Europa fordert die Staaten auf, in Alarmbereitschaft zu sein, um die Kapazitäten in den Kliniken bei einer erneuten Infektionswelle wieder hochfahren zu können. Europa folgt mit 3,4 Millionen Corona-Fällen auf den amerikanischen Kontinent mit 9,3 Millionen und den somit meisten Fällen. Am Freitag hatte die WHO einen neuen Negativrekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages hatten sich weltweit 292.000 Menschen mit dem Virus infiziert.
In Hamburg gilt das Schanzenviertel und der Kiez rund um die Reeperbahn als potenzieller Hotspot. Jedes Wochenende drängen sich dort viele hundert junge Menschen in den Straßen und feiern, ohne Masken und Abstand. Die Stadt hat jetzt Konsequenzen gezogen und den Verkauf von Alkohol verboten. Das scheint an diesem Wochenende sein Ziel erfüllt zu haben, wie Carsten Siegund berichtet.
Lange Gesichter bei so manchen Freunden wilder Feiern, wie Tina aus Lockstedt. Kein Alkohol, kaum Menschenansammlungen am Schulterblatt.
Ja, es ist viel leerer. War die letzten 2 oder 3 Wochenenden hier, da war es super voll und hat Spaß gemacht und heute ist ganz schön öde.
Tatsächlich, ob auf St. Pauli oder im Schanzenviertel, kein Alkoholausschank an Kiosken, Tankstellen oder im Supermarkt, wie bei Rewe am Schulterblatt, wo Jassim Udin entsprechende Kunden darauf hinweist, aus Überzeugung.
Ja, ich finde das sehr wichtig. So viele Leute waren hier, jeden Tag Abend und nur mit Alkohol.
Ganz anders die Bedienung im benachbarten Kiosk. Kein Alkohol auch hier. Aber
für uns ist das scheiße. Wir machen weniger Stunden und weniger Umsatz.
Inhaber Furkan am Falafelstand bei der S-Bahn Sternschanze verkauft ebenfalls keinen Alkohol für Laufkundschaft. Sein Laden brummt trotzdem.
Also für uns macht das eigentlich keinen Unterschied. Bis wie gehabt läuft alles gut weiter. Es ist die Hölle los. Sie sehen ja selbst, Schlange geht ohne Ende und das geht bis spät in die Nacht so.
Gefeiert wurde dennoch auch mit Alkohol, aber eben nicht auf der Straße, so Marc und Kelvin aus Stade.
Die auf der Straße, das ist gut, dass sie keinen Alkohol mehr bekommen, weil so sind Massenbildungen entstanden. Aber im Lokal selber, wir haben jetzt zum Beispiel einen 8er-Tisch und wir können da zusammen sitzen. Deswegen finde ich das Alkoholverbot gut.
Weil die Kneipenbetreiber können ihre Clubs offen halten mit gewissen Regeln. Und für uns ist es gut, weil wir können da hingehen, können dann da trinken. Im geordneten Rahmen natürlich. Ist halt ein guter Kompromiss einfach.
Vor allem die Gastwirte haben sich gefreut. Wirt Rui vom portugiesischen Restaurant Transmontana.
Ist gut, richtig gut. Also die Terrasse hier draußen, verkauft nur vor Terrasse, nichts mehr. Also Ruhe.
Und bei euch ist voll?
Bei uns ist voll. Perfekt.
Zufrieden mit dem Alkoholverkaufsverbot war auch Alfred Behrendt vom Bezirksamt Altona bei seinem nächtlichen Kontrollgang.
Wir sind heute wirklich erstaunt, wie wenig Publikum da ist. Offensichtlich scheint diese Allgemeinverfügung Früchte zu tragen.
Kein wildes Kornern mehr. Ein Glück, meint auch Boutique-Mitarbeiter David vom Hutladen Rockheads.
Man sieht das ja morgens, wenn man den Laden aufmacht, wie viele Limettenscheiben hier rumliegen oder so, ne? Also heute Morgen lagen keine einzige hier, keine Scherben, nichts. Es macht schon einen Unterschied.
Und regelrecht erleichtert über die nachlassende wilde Feierei sind Anwohner im Schanzenviertel wie Christiane und Ole.
Ich wohne gegenüber, ich finde, dass es sehr extrem war die letzten Wochen.
Ich wohne hier und es war einfach zu dicht und man kam nicht mehr durch mit dem Fahrrad. Und ich denke, da muss man auch was dagegen machen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.38 Uhr. CSU-Chef Söder hat sich heute im ARD-Sommerinterview auch zu der Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur geäußert. Seit Wochen wird spekuliert, ob er für die Merkel-Nachfolge zur Verfügung steht. Sabine Henkel berichtet.
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Markus Söder an seinem wohl meistgesagten Satz ankam.
Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar.
Natürlich, klar, der CSU-Chef blieb dabei, obwohl Moderator und auch das beteiligte Publikum nachfragten. Mehr war Söder mal wieder nicht zu entlocken. Stattdessen interpretierte er die Umfragewerte von CDU und CSU.
Die derzeitigen Umfragewerte sind keine reellen. Es sind jetzt Werte in dieser aufgeheizten, schwierigen Zeit, die wir haben. Und sie sind auch vor allem Werte, die vor allem der Bundeskanzlerin geschuldet sind im nationalen Management der Krise.
Söder lobt die Kanzlerin. Es läuft schließlich zwischen den beiden, nicht nur auf Herrenchiemsee. Beide vertreten den vorsichtigen Kurs in der Pandemie. Das zahlt sich aus, für Merkel und für Söder. Für wen noch? Offen, sagt der CSU-Chef. Ob die Umfragewerte halten bis zur Bundestagswahl? Söder ist kein Hellseher, aber er hat so seine Zweifel.
Also jeder, der glaubt, es reicht, quasi mit diesen Umfragewerten ins Kanzleramt zu surfen, der muss sich noch genau überlegen, wie es weitergeht. Und wir brauchen dann auch am Ende eines, nämlich Geschlossenheit, auch von der Union. Ein Streit, wie er 2017 war, zwischen CDU und CSU, hat uns schwer beschädigt. Und für die CSU kann ich erklären, wir werden alles dafür tun, geschlossen in diesen Wahlkampf nächstes Jahr zu gehen.
Fragt sich, wer das für die CDU erklären wird. Laschet, Merz, Röttgen oder am Ende ein ganz anderer? Der neue CDU-Chef soll im Dezember gewählt werden. Söder meint, dass dann der März ein guter Monat sein könnte, um sich auf die Kanzlerkandidatur festzulegen. In der CDU. Denn Söders Platz ist ja nicht in Berlin.
Mein Platz ist in Bayern und das ist so eindeutig.
oder eben auch nicht eindeutig. Die K-Frage wird Söder bis zum März noch viele Male gestellt werden.
Und das Interview mit dem CSU-Chef können Sie auf tagesschau.de nachhören. Morgen beginnt in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Schule. Einige Tage später ist Hamburg dran, dann folgen Schleswig-Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Alle Bundesländer wollen weitgehend normalen Schulunterricht anbieten, soweit es die Infektionszahlen zulassen, ohne Abstand. In die Frage, ob die Schüler auch und Lehrer auch Masken tragen sollten, hat sich jetzt Bildungsministerin Karliczek eingeschaltet. Sie hat auch für das Maskentragen im Unterricht plädiert. Die meisten Bundesländer wollen Masken zumindest auf dem Schulhof und auf den Schulfluren empfehlen, während des Unterrichts aber nur auf freiwilliger Basis. In Niedersachsen dauert es noch ein wenig länger, bis die Schule wieder beginnt. Aber auch dort haben schon die Vorbereitungen auf die Schülerinnen und Schüler begonnen. Bieter Schaffinier berichtet, was alles an einem Schulstart derzeit dranhängt.
Seit Mitte Mai fahren die Straßenbahnen und Busse in Braunschweig wieder regelmäßig. Das soll auch so fortgesetzt werden, wenn die Schule Ende August wieder losgeht. Es sei denn, es gibt eine zweite Corona-Welle, sagt Sprecherin Maike Schulz.
Im Moment sind auch noch weniger Fahrgäste in unseren Fahrzeugen unterwegs, sodass es da auch einfacher ist, sich an die Abstandsregeln zu halten. Und wir sind im Moment dabei, in allen Bussen Plexiglasscheiben einzubauen an den Sitzen des Fahrers, sodass man da dann auch wieder vorne einsteigen kann und auch Tickets beim Fahrer kaufen kann.
Doch bei Schulbeginn werden die Busse wieder voller. Deshalb werden dann auch die Kinder weiterhin Masken im öffentlichen Nahverkehr tragen müssen. Und die eingeübten Corona-Abstandsregeln werden auch bei Schulbeginn weiter gelten. So auch in der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in Braunschweig. Dort steht an der Eingangstür in großen roten Buchstaben: Bitte 1,50 Meter Abstand halten. An jeder Ecke im Schulgebäude stehen Spender mit Desinfektionsmitteln. Diese Corona-Maßnahmen gelten auch noch nach den Sommerferien, betont Schulleiterin Nadine Diekmann.
Wir werden uns auch bemühen, die räumlichen Gegebenheiten hier so weiterhin zu nutzen, dass Schüler sich möglichst wenig begegnen und von den Wegen durch das Gebäude her keine großen Menschenmengen an bestimmten Stellen aufeinander kommen. Ansonsten freuen wir uns, dass wir wieder ganz normal den Schulunterricht anbieten können.
Das bedeutet Ende des Homeschoolings, jeden Tag Unterricht, alle Fächer. Und auch Ganztagsangebote sollen wieder möglich sein, wenn die Schulen so viel Personal haben, dass sie das stemmen können. Doch Eltern- und Lehrerverbände sind skeptisch. Die Pläne des niedersächsischen Kultusministeriums sind wegen des großen Personalmangels nicht durchzusetzen, glaubt Uwe Riske von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Denn die Probleme seien schon vor der Corona-Krise deutlich geworden.
Es fehlen Leute. Viele Stellen, die jetzt ausgeschrieben worden sind, können nicht besetzt werden. Bestimmte Schulformen werden nicht gewählt. Kleines Beispiel, Hauptschule, von 400 Studierenden gibt es 2, die gerade noch den Schwerpunkt Hauptschule studieren. Man wird sehen, wie sich das darstellt. Fakt ist, offensichtlich ist der Lehrerberuf in bestimmten Bereichen nicht attraktiv genug.
Für die Schulen plant das Land Niedersachsen insgesamt 3 Optionen, die abhängig von den Infektionszahlen am Ende der Ferien in Kraft treten können. So gäbe es neben der sehr wahrscheinlichen Variante des landesweit eingeschränkten Regelbetriebs auch Planungen zu einem Unterricht im Wechsel aus Präsenz- und Heimunterricht, sowie im schlimmsten Fall auch zu Quarantäne und einem Lockdown der Schulen. Doch Schulleiterin Nadine Diekmann hofft, dass der Unterricht nach den Ferien wieder ganz normal weiterläuft.
Wir haben also alles wieder so geplant, wie es vor Corona war. Also die Schulschließung, die will keiner und ich hoffe, dass sie nicht kommt, denn die Home-Learning-Szenarien als Alternative für Schulunterricht, die sehen wir nicht. Wir wollen das möglichst vermeiden, dass viel zu Hause gelernt werden muss.
Also viel Flexibilität und guter Wille wird notwendig sein, wenn die Schulen ab morgen nach und nach wieder öffnen. Und das nach langen Wochen des Homeoffice und Ferien, die den Eltern ebenfalls viel Planung abverlangt haben. Katharina Mahnholz mit einem Kommentar zu dem morgigen Schulstart.
Normaler Unterricht, auch Sport und Musik, kein Mindestabstand, kein Mundschutz. Diese Ankündigung der Bildungsminister löst gleichermaßen Besorgnis und Beunruhigung aus. Einerseits ist da dieses Aufatmen. Endlich wieder Normalität. Endlich können die Kinder wieder ihren Alltag aufnehmen. Man gönnt es ihnen so sehr. Andererseits ist da diese Irritation. Nach Monaten, in denen man seinen Kindern fast alle Kontakte mit Freunden untersagt hat, höchstens draußen treffen, jeder Spaziergang zum Slalomlauf wurde, begleitet von diesen Rufen: Abstand, Abstand. Die meisten Kinder haben bescheidene Ferien hinter sich. Der Flug nach Spanien gecancelt, ein Ausweichquartier an der Nordsee gab es nicht, das Wetter war schlecht, Sportcamps fanden nicht statt, der Großelternbesuch fiel aus oder wurde auf kurze Treffen im Park reduziert und der Mundschutz wurde zum Must-Have des Sommers. Und jetzt sollen alle wieder ganz normal zur Schule gehen? Wirklich? Jeden Tag mit allen in einem Raum, in einem Gebäude? Zumindest innerhalb einer Stufe soll es kein Abstandsgebot und keine Maskenpflicht geben. Und da schrillt doch unser neu antrainierter Virusalarm in höchsten Tönen. Gerade steigen die Infektionszahlen stärker als im März zum Zeitpunkt der Schulschließungen. Auch wenn man die Zahlen nicht eins zu eins vergleichen kann, scheint es eine schlechte Idee, die Schulen jetzt im Regelbetrieb zu öffnen, wenn gleichzeitig der RKI-Präsident mit sorgenvoller Miene vor einer zweiten Welle warnt und die Bürger eindringlich ermahnt, Abstandsgebote und Mundschutzpflicht auch im Freien unbedingt einzuhalten. Seit 6 Monaten begleitet uns das Virus. Wir haben so viel gelernt. Dass Mundschutz und Abstand bei der Eindämmung helfen zum Beispiel. Aber diese Erkenntnisse werden für Schülerinnen und Schüler und in der Folge auch für deren Angehörige vom Tisch gewischt. Keine Räume, keine Kapazitäten, keine Ideen, zum Beispiel für ergänzenden Fernunterricht. Also Augen zu und durch. Das klingt nach einem Experiment, in dem der Schaden einkalkuliert ist. Und das fühlt sich nicht gut an.
Das war die Meinung von Katharina Marenholz. Mitten in der Corona-Krise hat Siemens Healthineers die größte Übernahme in der Firmengeschichte angekündigt. Der Medizintechnikkonzern aus Erlangen kauft für umgerechnet knapp 14 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Varian. Damit will Siemens seine Kompetenz bei der Krebsbehandlung ausbauen. Stefan Liener ordnet den Kauf ein.
Es ist ein Paukenschlag. Unter strengster Geheimhaltung hat Siemens Healthineers in den vergangenen Wochen die größte Übernahme seiner Geschichte unter Dach und Fach gebracht. Mit Varian Medical Systems kaufen die Erlanger ein Unternehmen aus dem Silicon Valley, das als führend bei wichtiger Software, Technologie und Forschung rund um die Strahlenbehandlung von Krebs gilt. Siemens Healthineers will Varian komplett übernehmen und dafür 16,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Das sind umgerechnet knapp 14 Milliarden Euro. Finanziert werden soll der Deal auf 2 Wegen. Zum einen erhält Healthineers Kredite von der Mutter Siemens, zum anderen kündigte das Management eine milliardenschwere Kapitalerhöhung an. Durch diese Kapitalerhöhung soll gleichzeitig die Beteiligung von Siemens an Healthineers verringert werden, von heute 85 auf dann 72%. Die Münchner wollen aber weiterhin die Mehrheit an ihrer Medizintechnik-Tochter behalten. Healthineers-Chef Bernd Montag erklärte, der Zukauf bringe sein Unternehmen in zweierlei Hinsicht voran. Zum einen stärke man die interne Kompetenz bei Krebstherapien, zum anderen steige die Bedeutung des Konzerns am Weltmarkt für Medizintechnik. Gleichzeitig gab Siemens Healthineers auch Quartalszahlen bekannt. Das Unternehmen meldete Rückgänge bei Umsatz und Gewinn, erwartet aber im laufenden Quartal eine Erholung.
Im Sommer letzten Jahres hatten die wachsende Abholzung und die Waldbrände am Amazonas für internationales Aufsehen und diplomatische Krisen zwischen Brasilien und westlichen Ländern geführt. Um eine Wiederholung der Zerstörung zu verhindern, sind derzeit mehr als 3000 Soldaten vor Ort im Einsatz. Umweltschützer kritisieren jedoch, dass die Soldaten unerfahren im Kampf gegen illegale Holzfäller, Landräuber und Goldsucher sind. Aus Kreisen der staatlichen Umweltbehörden ist zudem zu vernehmen, dass die Regierung den Kampf gegen die Zerstörung nicht ernst nehme. Jetzt haben die Brände weiter zugenommen, Ivo Marocic berichtet.
Allein am vergangenen Donnerstag haben die Satelliten des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung mehr als 1000 Hitzequellen festgestellt. Das heißt, mehr als 1000 Brandherde im Amazonasgebiet, ein neuer Rekord für den Monat Juli. Insgesamt haben die Forscher im Juli 28% mehr Brände entdeckt als im Vorjahr. Dabei wüteten schon im vergangenen Jahr in der Trockenzeit verheerende Brände in Brasilien. Die Regierung hatte zuletzt Soldaten in die Urwaldgebiete entsandt, um die Brände einzudämmen. Und sie hatte das Abbrennen der Vegetation auf gerodeten Flächen verboten. Doch die neuen Zahlen zeigen, diese beiden Maßnahmen haben offenbar nichts bewirkt. Präsident Bolsonaro zweifelt die Daten der Satellitenauswertung allerdings nach wie vor an. Er sieht dahinter eine Kampagne gegen seine Regierung. Umweltschützer machen seine Politik direkt für die Zunahme der Brände verantwortlich. Bolsonaro hatte die Umweltbehörde entmachtet. Seitdem können Goldsucher, Holzfäller und Rinderzüchter weitgehend unkontrolliert in geschützte Regenwaldgebiete eindringen.
Ein Signal des Aufbruchs soll es sein. In Genua wird morgen die neu gebaute Brücke eingeweiht. Erbaut in Rekordzeit soll sie die Brücke Ponte Morandi ersetzen, bei deren Einsturz vor 2 Jahren 43 Menschen ums Leben kamen. Maximilian Sippenauer hat mit Bauverantwortlichen gesprochen und einen Angehörigen getroffen, der 3 Menschen bei dem Unglück verloren hat.
Genua, Mitte Juli. Wie eine zarte Linie führt die neue, gut 1000 Meter lange Brücke über die Häuserschluchten des Polcevera-Tals. Während oben auf der Brücke letzte Arbeiten laufen, pflanzen unten im Schatten des Viadukts ein paar Arbeiter Bäume für einen Gedenkpark. Denn genau hier, zwischen den 240 Meter hohen Betonpfeilern Nummer 12 und Nummer 13, ist die alte Brücke zusammengebrochen. Dort wartet Giorgio Rubiano. Für ihn ist es das erste Mal, dass er an den Ort kommt, an dem er 3 Familienmitglieder verloren hat. Das trifft mich sehr, weil es wehtut, weil es mich an den Tod erinnert. Vor 2 Jahren sind hier sein Bruder, dessen Frau und ihr 8-jähriger Sohn mit dem Auto in den Tod gestürzt. Am Tag des Unglücks war die Familie zum Essen verabredet. Als ich die Nachricht bekam, warteten wir gerade auf ihn. Er war später dran als normal. Dann schickte mir ein Freund Bilder von der eingestürzten Brücke. Und mir war sofort klar, die sind da dabei. Für jedes der 43 Opfer wird im Gedenkpark nun ein Baum gepflanzt. 43 unterschiedliche, verschieden wie die Opfer aus aller Welt. Als Andenken und Mahnmal für eine der unnötigsten Katastrophen in der jüngeren Geschichte Italiens. Denn kurz nach dem Unglück kam heraus, dass die Betreiber wohl jahrelang Hinweise auf eine Einsturzgefahr ignoriert hatten. Das Unglück gilt deshalb vielen als ein Sinnbild für das, was in Italien schiefläuft. Nun soll alles besser werden. Für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke rief die Politik die Parole Rinascimento aus, Wiedergeburt, als Zeichen des Aufbruchs an das Land und die ganze Welt. Dafür schufteten hier im Schichtbetrieb gut 1000 Arbeiter, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Selbst als während Corona alle anderen Baustellen des Landes stillstanden. Nur 10 Monate dauerte der Wiederaufbau, Rekord. Koordiniert von Bauleiter Stefano Mosconi.
Hier haben wir wirklich auch am Weihnachten, in Ostertag immer gearbeitet. Keine Feiertag, kein Stopp. War Wahnsinn. Aber wir alle haben so beschlossen, dieses Jahr ist Brückenjahr.
Nun, am Ende dieses Brückenjahres, sagt Mosconi, sei er wahnsinnig erschöpft, aber auch stolz. Besonders auf die strahlend weiße, leicht gewölbte Unterseite der Brücke. Entworfen hat die Star-Architekt Renzo Piano. Sie soll an den simplen Rumpf eines genuesischen Fischerbootes erinnern und damit an ehrliche, vertrauenswürdige Arbeit. Doch selbst jetzt, kurz vor der Einweihung, ist das Land uneins in der Frage, ob Italien wirklich aus der Krise gelernt hat. Noch immer fehlt ein Urteil gegen die Schuldigen. Die Konzessionsvergabe löste zwischenzeitlich eine veritable Regierungskrise aus. Dennoch schwärmen viele vom Modell Genua. Hier zeige sich, dass Italien noch in der Lage sei, Großprojekte zu stemmen. Weniger Bürokratie, mehr Verantwortung bei einzelnen Personen. Im Fall der Genua-Brücke lag die vor allem beim Bürgermeister der Stadt, Marco Bucci. Der Kernpunkt ist doch, wenn es sich um eine schwierige Situation handelt, dann krempeln hier alle die Ärmel hoch und arbeiten zusammen. Ein Arbeitsklima, das dann schlussendlich auch entsprechende Ergebnisse liefert. Das müsste aber der Normalfall sein, nicht die Ausnahme. Nicht alle hier mögen das Gerede vom nationalen Rinascimento, der Wiedergeburt. Ein Vorbild sei die neue Brücke nämlich nur dann, wenn es keine Katastrophe braucht, damit das Land so über sich hinauswächst.
Endlich wieder Oper. So lautet der Stoßseufzer unseres Kollegen Bernhard Neuhoff, der sich gestern bei den Salzburger Festspielen die Premiere der Elektra von Richard Strauss angeschaut hat. Das weltgrößte Musik- und Theaterfestival, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienebestimmungen statt. Es ist eines der wenigen Musikfestivals in Europa, das nicht abgesagt wurde, und es dauert bis Ende August. Bernhard Neuhoff beschreibt, wie er die frenetisch bejubelte Aufführung erlebt hat.
Normal ist fast nichts. Und das, was einigermaßen normal ist, wirkt heikel. Und trotzdem freue ich mich wahnsinnig. Nach 5 Monaten auf Entzug zum ersten Mal wieder Oper. Der eigene Name steht auf der Karte. Mit Personalausweis wird beim Einlass die Identität überprüft. Alles muss rückverfolgbar sein. Die Maskenpflicht gilt bis zum Beginn der Aufführung. Beim Applaus dann wieder Maske auf. Natürlich Abstände im Publikum, ein Schachbrettmuster von freien und besetzten Plätzen. Aber wer aus Bayern kommt, wo sich 200 Menschen quasi in Rufweite in riesigen Sälen verlieren, staunt in der Felsenreitschule. 1000 Menschen ergeben ein durchaus kompaktes Publikum, das diesen Namen verdient. So findet Oper die Resonanz, die sie braucht, so knistert's im Saal.
endlich wieder Oper. Das ist beglückend und so schlucke ich ein mulmiges Gefühl einfach herunter. Die Hygienemaßnahmen sind aufwendig. Alle Künstlerinnen und Künstler werden regelmäßig getestet. Was man sieht, ist also keine Corona-Version. Die Darstellerinnen gehen auf Tuchfühlung, berühren sich, interagieren. Und im Graben sitzt ein richtiges Elektra-Riesenorchester. Streng ist die Bühne gestaltet in der Regie von Krzysztof Walikowski. Ein schmaler, langer Pool, rostige Duschen, ein dunkler Kubus, der plötzlich aufleuchtet und durchsichtig wird. Das Ganze könnte ein Hotel sein oder ein Sanatorium. Kühl und beklemmend ist die Atmosphäre. Eine Leiche wird gewaschen, ein greiser Diener bewegt sich in Zeitlupe, Kinder planschen. Alle Generationen werden Zeuge des Dramas. Der Fluch der Rache vererbt sich im Königshaus von Mykene. Die Wiener Philharmoniker haben hörbar Spaß daran, endlich wieder zeigen zu können, was für ein virtuoses und klangverliebtes Orchester sie sind. Dirigent Franz Welser-Möst hält die Energien im Zaum, sorgt für Genauigkeit und Transparenz und lässt die Sänger gut durchkommen. Ein starkes Plädoyer. Richtige Oper ist live und braucht ein Publikum, Unmittelbarkeit, Körperlichkeit. Künstlerisch ist das Konzept aufgegangen. Drei Kreuze, dass alles gut geht.
Soweit zu den Salzburger Festspielen und von der Kultur zum Sport und zu Mads Nicholson und Formel 1.
Ja, und zur Not gewinnt Lewis Hamilton Formel 1 Rennen nun auch auf 3 Reifen. Der Weltmeister ist weiter nicht zu schlagen und siegte beim Heim Grand Prix von Silverstone. Jens Wolters über ein verrücktes Formel 1 Rennen.
Das Mercedes-Team hätte sich fast selbst geschlagen in Silverstone. Langeweile war lange angesagt. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton vom Start weg bis zur Schlussrunde in Führung liegend, dann aber ein kaputter Reifen bei ihm. Auf der Felge rettete er seinen 7. Sieg auf seiner Strecke auf dem Weg zum 7. Weltmeistertitel. Kurz vor Hamilton passierte Teamkollege Valtteri Bottas auf Position 2 das gleiche Missgeschick. Er wurde am Ende 11. Neben Hamilton aufs Podium schaffte es Red Bull-Mann Max Verstappen als 2. vor dem jungen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Dessen Teamkollege Sebastian Vettel einmal mehr enttäuschend in dieser Saison auf Platz 10. Und der andere deutsche Fahrer Nico Hülkenberg feierte dann doch kein Renn-Comeback. Sein Auto hatte kurz vor dem Start unlösbare Probleme.
Der Transfermarkt in diesem Fußballsommer ist kompliziert. Die Vereine können in der Corona-Krise nicht die Summen zahlen wie sonst. Ablösefreie Spieler sind besonders interessant. Max Kruse ist so einer. Bei seinem alten Verein Fenerbahce Istanbul hatte Kruse kein Gehalt mehr bekommen. Deshalb kündigte er seinen Vertrag und wird definitiv in die Bundesliga zurückkehren. Das teilte Kruse auf seinem Instagram-Kanal mit. Als heißer Kandidat gilt sein Ex-Club Werder Bremen. Kruse kündigte an, sich nun schnell für einen Verein zu entscheiden. Sandro Wagner wäre auch ablösefrei. Genau wie Max Kruse ist der ehemalige Bayern-Stürmer 32 Jahre alt. Aber im Gegensatz zu Kruse hört Sandro Wagner auf. Der ehemalige Nationalspieler beendet seine Karriere. Martin Seidemann berichtet.
Das war's. Und Sandro Wagner findet's gut so. Er habe all seine Ziele erreicht und alle Träume verwirklichen können, sagte er der Bild-Zeitung. Er sei unglaublich dankbar, dass der Fußball ihm ein wunderbares Leben ermöglicht habe. Das soll der Fußball auch weiterhin tun. Allerdings will der ehemalige Nationalstürmer künftig als Trainer arbeiten. Dafür beginnt er im September eine Ausbildung in einem Sonderkurs des DFB. Neben der Trainerausbildung wolle er sich nun intensiver um seine Familie kümmern.
Ob und wann in der kommenden Bundesliga-Saison Fans in die Stadien dürfen, das weiß aktuell niemand. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht der deutschen Fußballliga jedenfalls keine großen Hoffnungen. Söder sagte der Bild am Sonntag, Geisterspiele ja, Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich aber für sehr schwer vorstellbar.
Das war der Sport im Echo des Tages mit Mads Nicholson. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Verena Gonsch. Das Echo des Tages können Sie wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Einen schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.